Hey, mein Name ist Maarten Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Das Hauptproblem, was wir alle haben und was die USA hat, das ist nicht China, das ist nicht Russland, das ist auch kein Krieg. Das sind sie selber, das ist ihr Dollar. Jetzt kommt ein anderer Kurs mit Friedrich Merz. Und das stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Die Dinge, die mich hier halten, werden immer weniger. Die Gefahr, dass einem es komplett ans Geld geht, die ist halt sehr, sehr hoch.
Servus Leute, es geht sofort los mit dem Interview. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wird Horst nicht das beste Haar an Schwarz-Rot und der deutschen Politik lassen. Es gibt viele Probleme und hier sehen wir es. Wir haben ja die höchsten Strompreise der Welt. Und Friedrich Merz, unser Kanzler in spe, hat ja schon angekündigt, dass es teurer wird. Aber keine Sorge, ich habe einen super Tipp für euch und zwar unseren Partner RemindMe. Das ist dein kostenloser Wechselservice für Strom und Gas. Das haben wir auch für unsere neue Studie hier genutzt. Und du kannst damit pro Jahr Hunderte von Euro sparen. Es ist kostenlos, es ist gratis und es ist super einfach. Ich zeig's euch mal schnell. Du gehst einfach auf die Seite von RemindMe, dann musst du hier auswählen, ob Strom oder Gas und Haus, Wohnung oder Gewerbe. Jetzt nehmen wir mal Strom und Wohnung. Dann prüfst du dein Sparpotenzial, gibst einfach deine Daten an und schon bekommst du das beste Angebot für dich rausgesucht. Wichtig nochmal, es ist zu 100% kostenlos und du kannst mehrere hundert Euro pro Jahr sparen. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem spektakulären Gast. Er hat selber einen genialen YouTube-Kanal und ist Deutschlands bekanntester Whisky-Händler. Herzlich willkommen, Horst Lüning.
Ja, herzlichen Dank, dass ich wieder da sein darf. Herzlichen Dank an die Zuschauer, dass sie auch wieder zuschauen wollen. Und ja, wollen wir immer ein bisschen Angst machen heute.
Ja. Ich glaube, das ist auf deinem Kanal ist das mein Part. Ja, das ist immer so positiv. Mein Lieblings-Crash-Prophet. Also ja, aber genau. Crash-Prophet wird dir nicht gerecht. Nein. Eher Universalgelehrter, der das Gras eben vielleicht manchmal ein bisschen lauter wachsen hört. Und heute haben wir viele Themen, Leute. Und wenn ihr das feiert, dass Horst zurück ist, dann gerne Daumen nach oben dalassen. Und natürlich den Kanal abonnieren, wenn euch die Videos gefallen. Da tut ihr mir einen großen Gefallen. Horst, was Lustiges für den Anfang. Vervollständige bitte drei Sätze.
Okay.
Am Jahresende steht die Börse
gut niedriger als heute.
Gut niedriger, das heißt deutlich niedriger. Mhm. Schwarz-Rot wird für Deutschland
der Leichengräber.
Und Friedrich Merz ist
einer, der kommt und geht.
Das war ja brav. fangen wir mit der Börse an, weil das ist ja gerade das Thema. Es ist ja der Teufel los gewesen in den letzten Tagen. Trump, ja, macht uns alle so ein bisschen verrückt. Der eine profitiert davon, der andere vielleicht eher nicht so. Ich rüste mich für den Bärenmarkt, hast du im Dezember gesagt. Mhm. Jetzt hast du ja schon öfter mit fallenden Kursen gerechnet. Jetzt muss man sagen, dieses Mal hattest du ja fast seherische Fähigkeiten, war ja kurz davor. Also es war ja schon ein rumpeliger Start ins Jahr. Der Januar, so, ja, der war schon zäh und dann ging es ja eigentlich gefühlt immer so ein bisschen langsam runter, bis dann der Liberation Day kam.
Ja, also ich sehe es so, dass die Börsen jetzt einen sehr, sehr schönen, sehr langen, sehr, sehr guten Lauf hatten. Und im Prinzip wartete jeder darauf, dass sich jetzt irgendwann mal crasht. Damit war ja jetzt so etwas nicht unerwartet. Also viele haben drauf gewartet, waren vorsichtig. Aber ich sah ja nicht, dass es einen Crash gibt, sondern ich sage, es gibt einen Bärenmarkt. Das heißt, es geht beständig, aber länger runter. Also so ein Crash geht ja schnell runter, häufig auch schnell wieder hoch. Haben wir jetzt ja auch schon wieder was gesehen, was da gekommen ist. Aber ein Bärenmarkt geht halt über längere Zeit. Und ich glaube, du hast sogar mal Statistiken gehabt, dass der durchschnittliche Bärenmarkt 18 Monate
so dauert, ja.
Ungefähr. Ne? Und davon gehe ich jetzt also mal mindestens aus.
Also es ist jetzt für dich ein Bärenmarkt?
Es ist der Einstieg in den Bärenmarkt. Und ich glaube nicht, im Gegensatz zu vielen anderen, dass es dann jetzt nach einer kurzen Erholungsphase dann gleich wieder nach oben geht. Dazu fehlt es global, also viel zu weit. Und da habe ich mir nachher noch ein bisschen was überlegt. Und zwar das Hauptproblem, was wir alle haben, was die USA hat, das ist nicht China, das ist nicht Russland, das ist auch kein Krieg. Das sind sie selber, das ist ihr Dollar. Das ist ihr großes Problem. Und wenn man die Zahlen mal ein bisschen sich anschaut und extrapoliert, dann sieht man da eine Bombe liegen. Und Trump macht aus meiner persönlichen Sicht, um ein bisschen vorzugreifen, genau das Richtige. Er sticht die Blase an und hofft, dass sie noch langsam die Luft ablässt, dass es nicht irgendwann zu dem Mega-Crash kommt, den keiner haben will. Ne? Dann ist er nämlich auch weg.
Viele sagen ja, die USA sind faktisch pleite und er will das jetzt ein bisschen.
Ich zeige das mit Zahlen, ja.
Ein bisschen in die Reihe bringen. Ja, es wird interessant, wie du Trump einschätzt, generell auch, was du gut findest, vielleicht auch, was du schlecht findest. Wie hast du denn, es war jetzt vorübergehend schon, ist vielleicht nicht der klassische Crash, aber es ging ja schon innerhalb von 2-3 Tagen heftig runter.
Das war das Maximum in Nasdaq, das wir je gesehen haben.
Also die Vola-Panik war es auf jeden Fall, also nach dem Liberation Day, diese 3 Tage, Donnerstag, Freitag, Montag. Wie hast du das denn überstanden? Also du hast dich ja darauf vorbereitet, hast aber trotzdem ja noch Aktien. Vielleicht mal ganz kurz so, wie du ganz grob aufgestellt bist, Gold, Bitcoin, Aktien und wie hast du es überstanden?
Also das Video vom letzten Mal gilt noch, zwar weitgehend. Meine zusätzliche Sparquote ist in Anleihen gegangen und nicht in
US-Anleihen oder
Anleihen, ETF, das meiste ist in Europa.
Okay.
Und damit war das für mich jetzt also vorbereitet. Ich habe natürlich von den Gewinnen vom letzten Jahr, habe ich ein Viertel dagelassen. Oh mein Gott, was ist ein Viertel von einem Jahr? Nicht so schlimm. Und bei Anleihen gibt es noch mal 1% mehr. Aber das war im Prinzip das Geld parken. Und Gold hat wahnsinnig viel kompensiert, obwohl es auch gleich mal runtergegangen ist. Heute, im Laufe des Vormittags, glaube ich, hatten wir ein All-Time-High mit 3.227 oder so. Da waren es gar $35. Also das hat ganz schön viel wieder rausgerissen, dass ich also gut dastehe. Meine Theorie ist ganz gut aufgegangen. Ich habe auch immer noch ETF. Und da haben also, habe ich auch Faktoren-ETF und gewisse Faktoren-ETF haben also am meisten gelitten, das waren die Growth. Die haben also ganz schön gelitten, aber das waren halt in Summe, ist bedeutend, aber nicht zu viel. So. Also wie gesagt, ein Viertel ist weg. So. Und jetzt mit dem Gold auf All-Time-High, das Gold ist am Anfang ja mitgestürzt, weil die Leute Liquidität brauchen und da ging es natürlich mit runter und das Gold hat jetzt halt ganz schön wieder kompensiert. Also das sieht gut aus.
Aber du bleibst jetzt erstmal so in dieser Mannschaftsaufstellung.
Nichts gekauft, nichts verkauft. Geld, was also über war, habe ich in Anleihen investiert.
Und du rechnest jetzt damit, dass es auf jeden Fall nicht weiter hochgeht, sondern eher runter. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt, wie du dich jetzt aufgestellt hast. Kommen wir noch mal kurz zu deiner Lieblingskategorie. Eigentlich darf ich das gar nicht sagen.
Du hast mir das vorher gesagt, dass du das fragen wolltest. Du bist ein bisschen früh. Das hast du, genau.
Und aber zwar, wir können es auch verschieben, um die Leute ein bisschen, oder willst du es schon?
Ja, können wir schon ruhig jetzt machen.
Ja, dann hau mal raus.
Und zwar, es gibt ja diese Verschwörungstheorien über den Great Reset. Und dann habe ich immer gesagt, also nee, kannst du vergessen. Die haben zwar ihre Leute da reingesetzt, die wollen dies und das haben. Und dann habe ich das Buch gelesen, Great Reset vom Professor Schwab. Und das war so konfus und inkonsistent geschrieben, dass ich gesagt habe, das ist also aus meiner persönlichen Sicht, passt das nicht. Aber jetzt habe ich mittlerweile verstanden, worum es geht dabei. Und zwar geht es darum, den Dollar richtig zu zerstören. Und alles, was global in den vergangenen Jahren gelaufen ist, unter Biden ganz besonders, aber unter Obama schon auch, ging darum, den Dollar in seine Substanz zu zerrütten. Und wenn der Dollar in die Hyperinflation gehen sollte und damit die Welthandelswährung kaputt gehen sollte. Das wäre ein ordentlicher Reset. Also das ist etwas, und das steht oder stand vor dem Liberation Day, war das ganz klar im Plan, dass das in den nächsten paar Jahren, sagen wir 4 Jahre vielleicht, gut hätte passieren können, wenn man die Steigerung der Zinsen sich anschaut und die Steigerung der Schulden sich anschaut, hätte das locker dahin gehen können. Und man sieht ja auch, wie die globalen BRICS-Länder, BRICS-Plus-Länder, wie die auf einmal alle in Gold gehen. Und dann muss man sich sagen, die haben ja schöne Handelsüberschüsse, was soll das? Bis auf Indien haben schöne Handelsüberschüsse, die brauchen auch kein Gold für den globalen Handel und so. Aber wenn die Weltreservewährung bricht, dann braucht jeder so viel Gold, wie er nur kriegen kann und haben kann. Und dass die da jetzt pro Jahr, ich weiß nicht, 1000 Tonnen oder so, so langsam kaufen. Und was China und Russland so fördert, das sieht die Welt sowieso nicht. Das liegt bei denen gleich sofort. Dass da also hier schon mal ein Verdacht da ist, warum bunkern die so viel Gold? Und da kommt dann Trump auch mit dazu und sagt, jetzt wird nachgezählt. In Fort Knox.
Fort Knox.
Bei der Fed, in New York City, wird nachgeguckt und noch auf 2 anderen Standorten. Und dann sagt er, ja, warum geht der Musk jetzt nicht rein? Warum zählt er denn? Er will ja nicht die Leute frustrieren und aufreiben, sondern er will den Leuten Angst machen, bringt das Gold mal zurück. Und was man jetzt gerade hört, fliegen täglich 100 Tonnen oder so über den Atlantik von London und füllen wohl die Bestände wieder auf. Also Trump lässt da Auto richtig auf den Putz.
Und dann heißt er den Zöllen auch zu tun, also dass man eben.
Das kommt dann anschließend, ja. Und dann haut er richtig auf den Putz und macht aber erstmal nichts, um den Leuten Reaktionsmöglichkeit zu geben, wie man einen ordentlichen Deal macht. Man setzt einen Anker, eine ordentliche Zahl, ein ordentliches Ding, und jetzt sollen die allen erstmal ihre Angst rauspacken und dann gucken, was sie tun. Und jetzt kann sie das ganze Gold zurück. Alles, was verliehen ist, kommt dann wieder zurück. Und dann sagt er, jetzt können wir mal zählen. Das wird schon ein paar Wochen vielleicht dauern. Mal gucken, wann die Flieger aufhören, das Gold aus London weg zu transportieren. Man sieht ja die Bestände bei der London Metal Exchange. Kann man das sehen. Wenn das dann aufhört, dann müsste also Fort Knox wieder voll sein, und dann werden sie wahrscheinlich zählen. Also das ist so das Übliche, ne?
Aber mit dem Dollar, weil du gesagt hast, ja, also es gibt natürlich Probleme. Auch Andreas Beck hat das ja Ende letztes Jahr schon gesagt, dass die USA so auf Dauer nicht tragfähig sind.
Genau.
Das ist natürlich sicherlich richtig, auch was Elon Musk jetzt da macht, dass man versucht, etwas einzusparen. Weil grundsätzlich, klar, sind Staatsschulden jetzt nicht per se gleich der Untergang. Aber wenn immer mehr natürlich für den Schuldendienst draufgeht, dann wird es natürlich schon irgendwann kritisch. Und das ist natürlich ein guter Punkt, den du da hast. Aber dass Biden und Obama jetzt den Dollar schwächen wollen, also als Biden noch dran war, das hatte sicherlich jetzt, lag sicherlich nicht exklusiv an ihm, da glaube ich, kann man so weiter.
Ja, würde ich mal sagen.
Der Dollar ja vor Kraft kaum laufen, also zumindest jetzt auch gegenüber dem Euro.
Es geht nicht um den Wechselkurs. Das hast du jetzt ganz monetär Wechselkurs angeschaut, sondern es geht darum, wie hoch die Schulden sind, wie hoch das Handelsdefizit ist, wie hoch die Geldmenge steigt. All das schwächt den Dollar, jetzt unabhängig vom Wechselkurs. Wenn also Europa noch mehr Unsinn gemacht hat, dann muss der Dollar steigen, ne? Also es geht darum, die Währung im Innersten, im Gegenwert zu schwächen. Und das ist passiert. Und es hat sich aber im Kurs noch nicht dargestellt.
Aber da würde ich jetzt mal dagegen halten, ob da der große Plan dahinter steckt. Weil lass uns mal kurz den Schwenk nach Deutschland machen. Da sehen wir nämlich genau das. Also glaubst du nicht, dass das eher einfach die Unfähigkeit der Politiker ist? Ich habe da gleich ein paar Beispiele. Bei uns sehen wir das ja in gewisser Weise auch, dass einfach Probleme, die da sind und jeder weiß, das kann auf Dauer nicht gut gehen, ja, dann kippen wir halt wieder ein bisschen Geld drauf. Und,
jetzt schaut man sich an, ein Politiker sitzt dort nicht ohne Grund. Es gibt, wer war das? Rothschild? Ich weiß nicht, einer von denen hat gesagt, in der Politik passiert nichts ohne einen Hintergrund, passiert nichts ungewollt. Das heißt, die Leute, die jetzt auf den Plätzen sitzen, sitzen dort, weil sie dort sitzen sollen. Das heißt nicht, die haben jetzt da eine Negativauslese im Speziellen gemacht, sondern das gesamte politische System ist auf Negativauslese eingestellt. Sonst hätte man was geändert, wenn man besser haben wollten. Und jetzt kommt der und der und der. Und dann schaut man zu, dass man die vorher nochmal ordentlich brieft. Da gibt es dann die NGOs, die dann da einflüstern. Dann sitzt da Agora daneben und. Und dann kommen natürlich Politiker ran, die jetzt ein bisschen erratisch hier und da was machen. Aber der große Kurs ist klar. Man will nicht auf einen positiven Weg einschwenken, sondern man will mehr und mehr Schulden machen. Und jetzt muss man sich fragen, wer kriegt das Geld? Wo kommt es an? Beim Bürger jetzt eher weniger. Es kommt noch nicht mal in der Infrastruktur an, weil wir haben über Jahre, haben wir zusammen über 1 Billion ausgegeben und die Brücken sind trotzdem schlecht. Und jetzt hat man 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr gemacht. Und was ist bei der Bundeswehr angekommen?
Wenig.
Ja, wenig. Ne? Und deshalb müssen wir uns mit Herrn Pistorius, der jetzt ja wohl wieder Verteidigungsminister wird oder bleibt, keine großen Sorgen machen. Die 400 Milliarden werden auch nicht in Kriegstüchtigkeit ankommen. Und da wollen wir keine große Angst vor Krieg haben. Denn wenn das wirklich ankommen würde und man wirklich was bezwecken würde, dann hätte ich Angst, dass dann irgendeiner in der EU wieder hingeht und sagt, dann heute wird zurückgeschossen. Also da, Entschuldigung, habe ich dann ein bisschen Angst an der Stelle. Aber da dieses Geld irgendwohin versickert. Und das versickert im Prinzip in die globalen Konzerne. Da kommt's an.
Apropos versickern, Rort, wir haben da gerade spannendes Research dazu gemacht. Hast du schon mal deine Rentenlücke ausgerechnet?
Ich krieg schon Rente.
Aber wie groß ist da jetzt die Lücke zu deinem sozusagen, gut, ist egal, ja.
Nichts. Ja. Ich krieg nichts.
Ja, also das ist das Problem. Gut, jetzt bist du natürlich nicht die klassische Erwerbsbiografie, aber ja. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal anschaut. Ein guter Durchschnittsverdiener mit 4.000 Euro netto im Monat, heute 30 Jahre alt. Gut, 4.000 netto sind jetzt ganz gut, aber in München ist man da weit weg von reich. Sag mal, ist ein guter Durchschnittsverdiener.
Genau. Mhm.
4.000 Euro netto im Monat, heute 30. Das heißt, in 37 Jahren würde er in Rente gehen. Dann hätte er eine Rentenlücke von fast 4.300 Euro. Weil das ist ja eine komplizierte Sache. Man muss ja dann rechnen, was brauche ich dafür Geld? Da muss ich die Inflation draufrechnen. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und Leute, ihr müsst euch da wirklich, wir sprechen gleich drüber, was die Koalition hier wieder verpennt hat. Wenn ihr Rentenlücke bitte für euch keine Gefahr sein soll. Wir haben einen neuen Guide, der ist gratis, den könnt ihr euch jetzt runterladen. Rentenlücke.ad, da steht alles drin. Bitte beschäftigt euch damit. Es ist ein Riesenproblem, wenn man sich nicht finanziell selbst verteidigt. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung.
Das passt jetzt da im Prinzip in die Schwächung mit rein. Denn Sie haben jetzt ja gesagt, 6 Jahre machen Sie nichts. Ne? Das, glaube ich, steht im Koalitionsvertrag drin. Das heißt, sogar die nächste Koalition soll an der Rente nichts machen.
Ja, das Rentenniveau wird ja beibehalten. Das ist natürlich grundsätzlich mal fair und richtig, aber...
Keine Reform, nichts.
Genau.
Vom Prinzip ändert sich nichts.
Und es wurde ja, Sie sagen es ja auch offen, es wird mit Steuermitteln aufgefüllt. Also ja, es ist genau. Im Endeffekt...
Wo führt es denn hin? Das führt in die totale Abhängigkeit der Rentenempfänger vom Staat. Wir sehen auf der unteren Seite den Mindestlohn steigen, den die Leute brauchen wegen der hohen Inflation. Also ich bin nicht gegen Mindestlohn. Mhm. Der muss jetzt steigen, steigen und steigen. Und auf der oberen Seite Schulden. Es sind die Steuern von morgen, beziehungsweise schon von heute. Von oben wird jetzt die Steuer reingezogen. Das heißt, die oberen Einkommen werden runtergedrückt, die unteren wachsen mit dazu und das Band wird ganz, ganz klein. Das heißt, wir kriegen ein Einheitsgehalt. Das wird dann auf eine Einheitsrente sich irgendwann bewegen. Und zwar genau dann, wenn dieses ganze System nicht mehr tragbar ist. Und sagen wir mal so, jetzt gehen wir hin und sagen, wir haben jetzt diese großen Schulden und die sind jetzt irgendwann aufgebraucht. Ich gehe mal davon aus, dass am Ende der Koalition, in den 4 Jahren, ist das Geld komplett aufgebraucht.
Glaubst du wirklich, dass das,
also das bei voller
Bürokratie und ja gut, es wird halt dann wahrscheinlich irgendwo dahin geschoben,
volle Schippe
wie in die Rente, wo man es halt braucht oder
so, ja.
Aber am Ende
bedeutet das, Schulden sind übrig, Gegenwert ist relativ gering, Mindestlöhne sind gestiegen und Steuern sind auch gestiegen, das Band wird viel kleiner. Und jetzt auf einmal sinkt die Bonität von Deutschland, sinkt die Bonität innerhalb der gesamten EU. Alles wird teurer, sich Schulden zu besorgen. Und jetzt auf einmal ist dann Ebbe. Dann geht's nicht mehr. Und genau an dem Punkt wird dann im Prinzip das System ein viel autokratischeres werden, weil einfach die Leute sonst aufstehen und murren und sagen, ich habe hier 40 Jahre reinbezahlt, ich krieg jetzt nichts, was ist da los? Und an diesem Punkt... Bis dahin müssen die gesamten Gesetze und die gesamten Finanzmittel und alle so aufgebaut sein, dass dann eine ziemlich dominante Regierung über den Bürger herrschen kann.
Aber glaubst du nicht, ja gut, das ist jetzt die Frage, also es gibt ja schon viele Knüppel, Wegzugsbesteuerung, Co., da gibt es ja schon vieles. Also wenn man jetzt die Firma hier verkaufen würde, das ist ja Wahnsinn, dann brauchst du ja nur, ich habe vor kurzem auch mit dem Herrn Gehacke gesprochen, wenn du jetzt 100.000 Euro Gewinn machst, das ist ja jetzt nicht so viel, also das ist ja jetzt kein Weltkonzern, der 100.000 Euro Gewinn macht, dann, wenn du die Firma verkaufst, dann wird das erstmal mit einem Faktor 13,5 und dann zahlst du darauf schon ein paar 100.000 Euro Steuern. Also nicht, wenn du deine Firma verkaufst, sondern nur, wenn du wegziehst, also fiktiver Verkauf.
Genau.
Das heißt, eigentlich kannst du gar nicht weg.
Genau.
Das ist ja jetzt schon so.
Das siehst du an den
ganzen Mittelständen. Glaubst du, das wird schlimmer? Noch ganz kurz, das Problem ist ja mit den Arbeitskosten, Sozialkosten, da gibt's ja zig Prognosen, ist ja logisch, die werden immer mehr steigen. Mhm. Und die Leute werden ja irgendwann sagen, also irgendwann können wir nicht bei 80% Steuern landen. Also irgendwann werden die Leute auch mal sagen, so jetzt...
Die Franzosen haben bei 75 aufgehen müssen.
Könnt ihr mich mal. Also wo endet das? Weil irgendwann werden nicht jeder Bürger natürlich, aber viele werden sagen, puh, also ganz ehrlich, das ist ja lächerlich.
Die Unternehmer haben momentan einen Standpunkt, dass sie sagen, wir igeln uns ein, wir investieren nicht, weil wir nicht wissen, wie unsere Gewinn- und Steuersituation und so weiter aussieht. Und schaut man sich jetzt die Fertigungsindustrie und die Kfz-Industrie an, dann ist das so gelaufen, dass die mittelständischen Unternehmen, wenn sie groß genug waren, in Tschechien, in Polen, in Kroatien, auch in Bosnien, Firmen aufgemacht haben, die jetzt nicht konsolidieren in einem Konzern, sondern parallel und als Eigentümer die identischen Familien haben oder Gruppierungen haben. Und so wie jetzt bei uns die Sache immer schwieriger wird, werden Leute entlassen und am Ende wird die Firma geschlossen und dann liefert die Firma aus dem Ausland. Das heißt, die vermeiden das Wegziehen mit der Firma und damit die Wegzugsbesteuerung, haben wir übrigens auch schon gehabt, nannte sich damals Rechtsfluchtsteuer. Und die haben ihre Gelder bereits im Ausland, dass sie also auch von einem etwaigen Kapitalverkehrskontrollen an der Stelle nicht behindert würden und können jetzt aus dem Ausland liefern. Allerdings, Problem ist, wenn die Automobilindustrie niedergeht, dann brauchen sie auch aus dem Ausland nicht zu liefern, weil die Industrie braucht dann nichts mehr. Aber immerhin können sie jetzt länger liefern, weil der Kostensatz im Ausland doch deutlich niedriger ist. Und bei uns wird halt dann nicht mehr investiert. Das ist auch das, wo das große Problem für die Politik da ist. Wenn wir den Kuchen von 100% Investitionen bei uns im Land haben, dann hat das IFO-Institut meine Statistik gezeigt, dass 12% dieser Investitionen vom Staat kommen und 88% aus der Privatwirtschaft. Und diese 12% enthalten dann Subventionen bei den privaten Investitionen und. Und jetzt diese 88% werden jetzt weniger, weil die Unternehmen vorsichtiger werden. So weit kann der Staat seine Investitionen gar nicht ausdehnen. Und vor allem Investitionen des Staates sind immer schlechter, Faktor 2, Faktor 3 schlechter als das in der Privatwirtschaft. Das heißt, wenn die jetzt von den 88% und 90% ein Drittel aufnehmen wollen, wären 30%. Das wäre schon mal das Doppelte von jetzt, plus den schlechteren Wirkungsgrad. Die müssen das Sechsfache investieren. Führt überhaupt keinen Weg hin. Also das können sie nicht schaffen. Und deshalb hält sich bei uns jeder hier mit den Investitionen zurück. Auch wir lassen den Laden so laufen, wie er ist. Aber jetzt zu sagen, wir investieren jetzt groß in dies oder machen jetzt groß das oder so. Nee, also da sind wir sehr vorsichtig. Und das ist beim Unternehmer, ist das Unternehmen einer der größten Batzen an Investitionen oder an, sagen wir, an Vermögen, an Anlagegut. Und wenn das ein zu großes Risiko ist im Gesamtportfolio. Ne? Das hat Gerd Kommer mal erzählt. Der private Unternehmer hat also als größtes Risiko sein eigenes Unternehmen. Und deshalb ist das Depot für einen Unternehmer so dermaßen wichtig. Und ich würde also lieber ins Depot investieren, als in die eigene Firma.
Aber sag mal, ist das schon Kommunismus, wenn mir eigentlich so in gewisser Weise so die eigene Firma ja schon gar nicht mehr so richtig gehört? Weil ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, ich gehe jetzt mit der Firma da und dahin, sondern ich bin ja quasi hier gefesselt. Also was ist das erstens für ein Signal? Weil das ist ja kein selbstbewusster, wettbewerbsfähiger Staat, der sagt, naja, wir sind der beste Standort und die rennen uns die Bude ein, sondern ich sag hier, jeder, der weg will, darf nicht weg. Und ja, wie beurteilst du das? Das ist doch, wie du sagst, das zieht doch keine Investitionen an. Da sagt doch jeder, naja, also da gehe ich jetzt lieber nicht hin, weil wenn irgendwas ist oder ich will wieder weg, dann bin ich geliefert. Also das ist doch verheerend, oder?
Es ist ein grundlegend verkehrter Weg. Das ist wie ausländische echte Fachkräfte, nicht unsere Raketenwissenschaftler, sondern echte Fachkräfte. Wieso sollen die nach Deutschland kommen, wenn sie hier besonders hohe Steuern bezahlen, wenn sie wissen, dass sie keinen Wohnraum bekommen? Warum sollen sie zu uns kommen, um bei uns zu arbeiten und nicht in irgendeinen der Nachbarländer, wo es dann an der Stelle besser geht? Und so wie der Vermieter mit seinen Immobilienobjekten immer mehr vom Staat gegängelt wird. Du kriegst einen Deckel, du darfst dies nicht machen, du darfst das nicht machen und die Verordnung und. So kriegen die Firmen an allen Ecken jetzt Vorschriften. Ich habe von zwei Unternehmen gehört, einem Busunternehmer und einem Logistiker. Die haben beide, ein kleines Unternehmen, 25 Fahrzeuge jeweils laufen. Und die sitzen jetzt schon im Energieeffizienzgesetz drin. Mhm. Also die müssen protokollieren nach Energieeffizienzgesetz und sie haben zwei Leute im Büro sitzen und jetzt diese Energie alle zu zählen, die Kilowattstunden zu zählen und zu kategorisieren und so weiter, brauchst ein eigenes Computersystem, da kommt ein Berater, der muss dir das einrichten, dann musst du das da eintippen und dann kannst du es nicht, musst du schulen, mehr Aufwand. Und die sagen, ja, sie müssen jetzt so zuschauen, dass sie ihre LKW und ihre Busse so weit abbauen, dass sie unter das Limit kommen und dann können sie noch weiter betreiben. Das heißt, an dieser Stelle wird verhindert, dass ein Unternehmen sich positiv entwickelt. Also das ist so, wie der Vermieter gebremst wird, so wird auch der Unternehmer gebremst. Und jetzt hinzugehen, ja, wir zahlen hier Geld und da musst du ja nur 20 Papier ausfüllen, damit du was kriegst und so. Die Leute sind jetzt momentan schon ziemlich frustriert und sie hatten jetzt, wow, Trump ist dran, wow, die Ampel ist zerbrochen, jetzt kommt ein anderer Kurs mit Friedrich Merz und das geht.
Welche Note gibst du denn dem neuen Koalitionsvertrag Schwarz-Rot? Steht in den Startlöchern?
Ja, es ist ein Koalitionsvertrag. Ich habe ihn nur oberflächlich bislang mir angehört. Ich habe noch nicht selbst gelesen, Auszüge angehört. Und es ist wohl ein Vertrag, der viel Wenn-Möglichkeiten hätte. Ne? Und was fix gemacht wird, sind SPD-Themen. Und was unter Finanzierungsvorbehalt steht, sind CDU-Themen. Es gibt da also drei Charakterisierungen von der Koalition, habe ich gehört. Das erste war, das ist die Schuko. Weil es ist keine GroKo mehr, die größte Partei hierbei. Sondern es ist die Schuko, die Schuldenkoalition. Also die Schuko-Stecker, Schuldenkoalition. Das zweite war, das ist eine Marienkäfer. Koalition, Marienkäfer sind rot und haben ein paar schwarze Punkte. Kann dazu sagen, die Junikäfer sind nur noch rot, haben keine schwarzen Punkte mehr. Aber wir werden mal sehen, wo es hingeht. Und das dritte ist die Roulette-Koalition. Die hat gleich, sind rote und schwarze Zahlen drauf. Wir sind gleich, wir haben ja gleich viele Minister von Schwarz und Rot, obwohl die Roten nur zwei Drittel der Stimmen haben, ne? 16,4 zu 28,4 oder so. Trotzdem haben sie gleich viele Minister, ne? Und beim Roulette gewinnt immer die Bank. Und die Bank hat die Ziffer 0 und die hat die Farbe grün. So, also das ist dann die letzte. Und das finde ich, die drei scherzhaften Bezeichnungen der Koalition trifft es aber ganz genau. Also so sehe ich die. Und das sieht nicht gut aus.
Also ich muss sagen, also ich würde jetzt eine 4 minus gegeben, einen Koalitionsvertrag. Man muss ja mittlerweile schon, das ist ja das Schlimme, wie man eigentlich schon eingestellt ist. Man ist ja schon froh, wenn es keine Katastrophe gibt. Also die ganzen SPD-Forderungen, die es im Vorfeld gab, da ist einem ja dir wahrscheinlich auch die Luft weggeblieben. Man ist dann schon quasi zufrieden, wenn es keine Vollkatastrophe, nicht zufrieden natürlich, aber man ist erleichtert und sagt dann, hey, okay, es hätte schlimmer kommen können. Aber das kann es ja nicht sein. Also gerade, es ist ja Wahnsinn, wir bräuchten ja wirklich jetzt mal Mut und ja, Reformen. Auch mal Zuversicht, gerade einmal besprochen, das ist ja alles negativ, das ist ja ängstlich. Und die USA sind auch gerade im Umbruch, da gibt es sicherlich viele, die vielleicht jetzt nicht so zufrieden sind mit Trump, die dann vielleicht auch weggehen. Da könnte man ja attraktiv sein. Also ich glaube, wir bräuchten eigentlich in unserer Lage jetzt, auch für die Leute, die schon hier sind, die größte Steuersenkung aller Zeiten, um einfach mal einen Schub reinzukriegen. Mhm. Aber sowas, davon sind wir wirklich Lichtjahre entfernt,
das
leider.
Liegt auch nicht im Wesen des Deutschen. Das hat er nicht.
Leider, ja.
Da sind wir also von der wirtschaftlichen Seite, was habe ich gelesen, 12% oder 15% der Deutschen.
Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option, es ist der Schlüssel zum Wachstum und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer IDC-Studie sparen Firmen mit Venta im Schnitt über $500.000 pro Jahr und sind dabei dreimal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu fünfmal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Venta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Venta vertrauen, ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili. Lee Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt vanta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Sie haben überhaupt Aktien und einen Großteil davon dann über irgendwelche Fondsgesellschaften und so. Also da sind wir hier auf verlorenem Posten.
Ja, das wird sich also eher wissen, dass alle.
Bitter rächen, ja genau, das ist ja so eine Bubble, weil wie gesagt, das Thema Rente, das kann sich eigentlich jeder, der sich nur ein bisschen damit befasst, selber ausrechnen, dass das hinten und vorne nicht reichen wird. Mhm. Und jetzt gibt es ja im Koalitionsvertrag diese 10 Euro da, von 6- bis 18-Jährige 10 Euro pro Monat spendiert der Staat obendrauf. Also solche tollen, wo man sich wirklich denkt, also wir bräuchten da Milliardenbeträge, um die Rente, also nicht nur Milliardenbeträge, große Milliardenbeträge, um da mal was aufzubauen. Mhm. Also der Rentending ist ja durch, egal. Machen wir, was auch durch ist, ist die Carola-Brücke in Dresden, die ist ja eingekracht. Mhm. Weißt du, wann der Baubeginn, Wiederaufbau geplant ist?
Ja, ich habe es aber schon mal gehört, ja, weit in der Zukunft.
2030.
Sie haben ja noch nicht immer das Alte weg, weil das Abreißen zu gefährlich ist. Die sollen noch ein paar Chinesen holen. Es ist morgen weg. Aber das hat ja jetzt die Steigerung mit der A100 bei Berlin.
Wie lange dauert
das? Das ist ja ein absolutes Bottleneck dort.
Und ach so, das ist ja schon seit Ewigkeiten, oder?
Nein, die A100 war schon immer sehr knapp. Am verkehrsreichsten Autobahnkreuz Deutschlands in der Nähe gelegen. Und da ist dann Überfahrt über eine Eisenbahn und über Wasser, glaube ich, auch noch. Und die ist jetzt also dann nur noch einseitig befahrbar. Ich glaube, jetzt ist so eine Richtung ganz gesperrt, gibt's Umgehungsstraßen und so weiter. Und jetzt müssen wir das also erstmal genehmigen, dann wurde die Genehmigung abgelehnt und die soll dann mit einer Fahrspur weniger eröffnet werden, weil der Verkehr ja sowieso nicht mehr so stark sein soll in Zukunft. Man hätte eine dazu bauen sollen, wenn nicht eine Spur noch weniger. Da wird jetzt rumdiskutiert und das soll jetzt ganz schnell gehen und so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das einen ähnlichen Zeithorizont haben wird, ne?
Nochmal kurz zu den Steuern. Jetzt haben wir vor kurzem den schönsten Horror-Kurzroman lesen dürfen. Die SPD-Forderung, die Vermögensteuer und die Reichensteuerung und der Spitzensteuersatz hoch und Immobilienverkäufe nicht selbst genutzt und Abgeltungssteuer hoch. Also das ganze Potpourri aus der sozialistischen Mottenkiste.
Wo im Prozentsatz ransteht. Ja.
Wenn sowas ansatzweise kommen würde, würdest du dann auswandern? Wär's dann soweit? Oder würdest du artig zahlen an Frau Esken? Jetzt habe ich dir Angst gemacht, tut mir leid.
Ja, Frau Esken weiß ich nicht, eher als Finanzminister furchtbarer wird. Also das habe ich jetzt keine Ahnung, Frau Esken oder Herr Klingbeil. Oder ist der Klingbeil Wirtschaftsminister?
Nee, der soll Finanzminister werden.
Finanzminister werden, ja. Also jetzt drücken wir es mal so, die Dinge, die mich hier halten, werden immer weniger. Also ich bin letztes Jahr einmal um die Welt geflogen und dieses Jahr war ich auch schon unterwegs. Und da muss man sagen, es gibt so viele ganz tolle Länder, die natürlich jetzt auf den ersten Blick ganz toll sind, auf den zweiten Blick vielleicht nicht so. Ne? Also das weiß keiner.
Hm? Ja, klar. Und Urlaub ist dann nochmal was anderes.
Wenn derjenige sich dann dort nicht wohlfühlt, weil er einen Hitzekasperl bekommt oder weil er mit der Sprache nun überhaupt nicht zurechtkommt und sich immer als Fremder dort fühlt, wenn er dort keine Community findet, mit der er dann zurechtkommt und so. Also das muss jeder selber wissen, wo er zurechtkommt und wo er nicht zurechtkommt. Aber die Gefahr, dass einem es komplett ans Geld geht, die ist halt sehr, sehr hoch. Denn ab Oktober sind die Central Bank Digital Currencies soweit.
Mhm.
Und dann irgendwann, wenn es halt mal drunter und drüber geht, dann sagt man also, das mit dem Euro und dem Bargeld, das ist alles ganz böse. Und jetzt machen wir nur noch Central Bank Digital Currencies. Und jetzt soll ja jeder laut Koalitionsvertrag dann eine Staats-ID bekommen und so. Ne? Also auch da geht's an die
Hartz-IV-Bürger.
Bald
wird's eng für dich.
Bald wird's eng. Und dazu kommt das Wahrheitsministerium, was dann deine Gedanken noch überwacht, wie in Großbritannien. Also das ist alles ein Weg, der einem freidenkenden Menschen nun überhaupt nicht gefällt. Und ja, es muss nur irgendetwas passieren im eigenen Umfeld, dass irgendwo in der Familie, in der größeren Familie, jetzt eine Übergriffigkeit erfolgt, weil der Staat seine Staatspflicht, den Schutz des Bürgers, nicht mehr aufrechterhalten kann und, wie es auch so aussieht, nicht mehr will. dann kann es auf einmal sehr schnell gehen, dass man sagt, also da mein Cousin abgestochen, also jetzt gehe ich, aber das geht ja nicht, ne? Dass ich dem Staat noch überhaupt noch einen Cent zahle, wenn er das nicht verhindern kann.
Hast du schon, also du hast ja neulich ein Video auch über das Auswandern gemacht, habe ich gesehen, hast du ja schon öfter mal was gemacht. Was sind denn so Länder, wo du jetzt theoretisch sagen würdest, eher gut und eher vielleicht überschätzt, was vielleicht viele sagen, oh ja, da würde ich gerne mal hin, was sich aber vielleicht nicht so eignet, jetzt gerade für einen deutschen Bürger, wenn man da jetzt hin will?
Also ich sehe die EU als Ganzes als eine schwierige Geschichte. Mhm. Es kann für Leute, die dann in Pension gehen oder in Rente gehen, kann es okay sein, in ein Land wie Portugal zu ziehen, wo man mit seiner Rente nicht versteuert wird.
Die sind ja sehr liberal auch oder auch steuerlich durchaus attraktiver als hier.
Ja, die Zwangsmaßnahmen zu den politischen Lockdowns war schon heftig. Da stand das Militär vor jeder Haustür und hat gesagt, hier.
Gut ist die Frage, wo die nicht heftig waren.
Dann ja. Ist ja, ja. Also das war schon dort. Und die können sich nur zu 50% kalorientechnisch selbst versorgen, aber steuertechnisch und so. Und wenn dann bei uns die Rente in die Einheitsrente geht, dann kann es gut sein, dass man damit dort unten in Portugal noch gut zurechtkommt. Kann alles sein. Warum allerdings niemand sagt, dass das Recht dort so bleiben wird, dass sich das dort nicht ändert. Ne? Dass die EU übergriffiger wird. Sie will jetzt ein Superstaat werden und dann auch dort zugreift und. Weißt du, also Europa sehe ich sehr schwierig. USA sehe ich auch als sehr schwierig an.
Weil also, da tut sich auch gerade so viel.
Also das Pendel kann locker in die andere Richtung zurückschlagen. Wenn man jetzt sagt, man geht in irgendeine Flyover-State, irgendwo, wo kaum einer wohnt, und man hat einen gewissen Rückhalt an Geld, nimmt sich dann eine Blockhütte in den Rocky Mountains oder am Fuß der Rocky Mountains, dass man nur einen halben Meter Schnee bekommt, dann kann das alles ganz okay gehen. Aber eine amerikanische Staatsbürgerschaft, eine amerikanische Steuernummer will eigentlich keiner haben. Das ist also relativ schwierig. Und wenn man dann guckt, schaue ich, also eher würde ich eher nach Asien schauen und nach auf die Südhalbkugel. Könnte passieren, dass Australien und Neuseeland die Kurve kriegen. Neuseeland hat ja die sozialistische Dame mal wieder in die Luft gesetzt und hat jetzt einen doch eher etwas konservativen Herrn wieder dran. Allerdings immer noch Abzug groß von den Leuten, die da sind. Australien, wahnsinnig teuer geworden für die Leute. Schwierig. Aber Südamerika, wenn Milei tatsächlich die zweite Amtszeit schafft und die Nachbarländer sehen, wie das funktioniert, könnte Südamerika das Land der Träume werden für viele Leute. Afrika, Fürstin Gloria von Turnu-Taxis, ist da ja aufgewachsen, hat dort ja ein Gut und lebt danach Gutsherrenart dort unten die Hälfte des Jahres. Also es gibt auch in Schwarzafrika Ecken, die ganz okay sind. Meine persönlichen sind es jetzt nicht so. Es sollte ein Land sein, was, sagen wir mal, am unteren Ende des BIPs pro Kopf in Kaufkraftparität von den europäischen, mitteleuropäischen Staaten hat. Also irgendwo so ab 25.000, 30.000 US-Dollar Kaufkraftparität mit einem vernünftig stabilen politischen System in einem Land, was noch wächst, da kann es eine ganze Zeit lang noch ganz gut sein. Es wird leider so sein, dass die Zeiten exponentiell sind, alles sich so schnell ändert, dass man wahrscheinlich mehrfach im Leben umziehen muss. Wenn jetzt ein 30-Jähriger sagt, oh, ich gehe jetzt erstmal zum Arbeiten nach Dubai, und dann merkt er, oh, jetzt werde ich langsam nach Staatsbürgerschaft versteuert. Bei den Deutschen wird das jetzt schwierig. Da muss ich jetzt mal weiterziehen. Jetzt gehe ich mal nach Malaysia. Haufen Fertigungsindustrie, deutsche Firmen sind auch da. Da klappt das dann dort besser. Dann kommt Malaysia irgendwann und sagt, ja, wir wollen ein islamischer Staat werden. Wollen die tatsächlich? Und dann wird es für ihn vielleicht dort wieder schwieriger. Dann nach Singapur braucht er nicht ziehen, haben zu, kommt keiner mehr rein. Dann sagt er, gut, Vietnam kommt langsam hoch. Und so, also das kann sein, dass das ein Lauf um die Welt ist. Und es kann sein, dass es für Leute sagen, es lohnt sich mehr hier zu bleiben und tatsächlich um sein Einkommen zu kämpfen und zu hoffen, dass man den Schritt in die Ebene schafft, wo der Staat, sagen wir, mit den Steuererhöhungen, dem Einkommenerhöhung nicht nachkommt. Dass also der Gap zwischen Steuererhöhung und Einkommenserhöhung wächst. Also das kann sein, dass es hier dann auch für die Leute, die es richtig können, nicht so verkehrt ist.
Weißt du, was eine spannende Aussage ist von Thomas de Maizière, habe ich das neulich gelesen, in einem Interview mit der Zeit, früherer Kanzleramtschef. Der hat ja jetzt auch eine Initiative, die wollen ja auch Bürokratie abbauen und ja, ich finde, da sind schon ein paar ganz gute Vorschläge mit dabei. Und er hat eben auch erklären müssen oder erklären wollen, warum wir so langsam sind. Zum Beispiel, warum so eine Brücke 5 Jahre, warum sowas nicht vorwärts geht, warum viele Dinge nicht funktionieren. Und er hat gesagt, die Grundidee aus den 70er und 80er Jahren war, dass man einen mächtigen Staat hat, den man im Verwaltungsrecht weniger mächtige, vor allem wenige Veto-Positionen gegenüberstellen muss. Und so wurden für jeden Bereich eigene Verwaltungsstrukturen aufgebaut. Für Emissionsschutz, Datenschutz, Gewässerschutz, Denkmalschutz und so weiter. Also ist es irgendwie nicht absurd, dass wir auf der einen Seite haben wir das Gefühl, der Staat, ja, du hast vorher gesagt, Wahrheitsministerium, will uns eigentlich noch so die kleinste Kleinigkeit vorschreiben. Auf der anderen Seite gibt es auch so viele Veto-Instrumente, dass irgendwie jeder alles blockieren kann. Also wenn hier ein paar Maikäfer jetzt über die Straße laufen, dann kann nicht gebaut werden. Also wie passt das eigentlich alles zusammen? Also es ist doch irgendwie fast schon ein absurdes Bild.
Ja, Endzeit. Also das System, es gibt bei der Kreuzung, da fahren ein Viererkreuz und da fahren die Autos rein. Jeder steht am anderen, Deadlock, keiner kommt mehr raus. Und wir nähern uns diesem Deadlock in der Verwaltung. Weil irgendein schlauer Rechtsanwalt findet immer irgendwas. Ne? Und dann kann es zur totalen Lähmung kommen. Und wir sind schon ziemlich dicht vor der totalen Lähmung. Ne? Also das Geld nach einem Problem zu werfen, wird in vielen Stellen nicht gerecht.
Also auf der einen Seite ist der Staat irgendwie sehr mächtig, auf der anderen Seite ist er aber gleichzeitig hilflos. Das ist, oder? Das ist doch
irgendwie. Der ist in seinem System gefangen.
Und was ist der Ausweg?
Ja, wer sagte das, weiß ich jetzt nicht mehr. Die Motorsäge nicht, aber die Leute würden vielleicht die Kreissäge nehmen. Die dreht noch ein bisschen höher. Also es geht darum, wir müssen weniger Staat haben und man muss den Bürgern wieder vertrauen. Und ich sag mal, 90% der Bürger sind vernünftige Menschen. Wir haben 0,5% Psychopathen, 0,5% Soziopathen. Also da haben wir schon ein paar drin, die nicht so ganz sind. Dann haben wir mehrere Prozent jetzt drin, die unser Sozialsystem oder nicht mit uns sozialisiert sind, die in ganz anderen Gesellschaften aufgewachsen sind, die mit unseren nicht zurechtkommen. Und das ist alles, sagen wir es mal so, das muss auf eine Basis kommen, wo man sich gegenseitig wieder vertrauen kann. Das heißt, jeder darf machen, was er will, bis er nun wirklich jemand anderem. Wenn er jetzt einen schief anguckt, der sagt, er hat mich schief angeguckt, du musst ihm das verbieten. So, also das ist nicht der Weg, sondern wenn einer irgendetwas sagt, das passt einem nicht, dann hat er es halt gesagt, ne? Ist mir doch egal. Also auch mehr Selbstbewusstsein für den Einzelnen, dass er sich von anderen Leuten jetzt nicht so angemacht fühlt. Ne? Wenn einer irgendwo sagt, ich bin mit dem falschen Pronomen angeredet worden, dann wird er aber sauer. Also
jeder, der hier heute einen blöden Kommentar schreibt, wir zeigen euch an, im Geiste von Strack-Zimmermann. Ja.
So, also das ist eine Situation, die nicht in Ordnung geht, sondern man muss dem Bürger wieder etwas zutrauen. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir die Natur über den Menschen stellen. Und zwar grundsätzlich in jeder Beziehung. Es gab vom Bundesverfassungsgericht 1921 das Klimaurteil. Das ist da nicht durchgekommen, ne, ist nur ein Teil nicht durchgekommen. Der Rest ist schon durchgekommen, so dass wir jetzt ein Klimaurteil haben, was oberhalb der unveränderlichen Grundrechte, Artikel 1 bis 19 vom Grundgesetz steht. Und das heißt, die Artikel 1 bis 19 müssen sich nach diesem Grundsatzurteilsspruch richten, was komplett verkehrt ist, was nicht sein darf, weil die 1 bis 19 sind es. Alles andere kommt da drunter. Aber wir haben die Notstandsverordnungen gehabt, bei den politischen Lockdowns, die waren also schon über diesem 1 bis 19 gestanden. Das Klimaurteil haben wir über dem. Jetzt schreiben wir ins Grundgesetz noch die Klimaneutralität mit rein. Und damit können wir sagen, wir haben als Bürger stehen wir immer auf der zweiten und auf der dritten oder auf der letzten Position, weil immer alles andere vorne wegkommt und es steht da drin und es gibt den Richterspruch und so und du musst jetzt genau da zurückstellen. Das heißt, es werden fast keine Wohnungen gebaut werden, weil Zersiedelung darf nicht sein. Die Autobahnen werden nicht ausgebaut, Brücken nur stärker, wenn die Panzer drüber rollen sollen. Und dies und das und jenes wird alles ganz, ganz schwer zu ändern sein, weil wir halt Direktiven uns selber gegeben haben mit Mehrheiten von alten Parlamenten, um das Grundgesetz halt so zu ändern, dass diese Blockierung maximal ist. Ne? Und was soll man dann mit dem Geld machen? Man kann da keine großen Wohnungen machen. Man kann im Prinzip Subventionen geben. Man kann die eigene Klientel damit ausstaffieren und bezahlen. Und das ist auch das alles, was man mit diesem Geld machen kann. Wirklich weiter voran kommt man nicht, weil man, wie du sagst, sich gegenseitig ganz sauber blockiert. Sehe ich auch so.
Ich frage mich auch bei vielen Sachen, weil es heißt ja immer, die Demokratie ist in Gefahr und hier und da. Jetzt haben sich ja viele darüber aufgeregt, dass zum Beispiel das alte Parlament das noch verabschiedet hat. Jetzt ganz neutral, ob das gut oder schlecht ist. Ich frage mich, warum ist es überhaupt möglich? Also ich finde, man merkt viele so Sachen, wo man sich denkt, es ist doch eigentlich, es regen sich alle drüber auf, aber warum ist es denn überhaupt noch möglich? Oder auch zum Beispiel jetzt Demokratie, die kann so leicht umgebaut werden und hier und da und dann werden hier die ganzen Richter installiert, wo ich mir denke, merkt ihr eigentlich nicht, dass das ja offenbar irgendwie auch so ein bisschen Fehlkonstruktionen sind?
Ich schreibe gerade an meinem neuen Buch.
Ach, das hast du gesagt, worum geht's da? Das hast du
Politik für Wähler. Und Untertitel ist noch nicht so ganz klar, Gründe für die verfehlte Politik in Deutschland oder so ähnlich.
Bin ich gespannt.
Und da kann ich jetzt schon mal einen Griff vorne weg machen.
Wann wird's fertig?
Sollte im Mai fertig werden, also im Self-Publishing, dass also nicht ein langer Verlag noch dazwischen hängt. Genauso wie die beiden Bücher, die ich vorher geschrieben habe. Und es gibt einen Unterschied zwischen legal und legitim. Das Grundgesetz atmet einen Geist der Demokratie, der Bestimmung durch das Volk. Und dem wurde jetzt widersprochen auf eine legale Weise, weil die Gesetze das ermöglicht haben. Und dazu mussten wir jetzt ein paar Bremse haben, damit der neue Bundestag sich nicht konstituieren konnte. Das war zuerst die Bundestagspräsidentin, Bärbel Baas. Die hat nämlich den neuen Bundestag nicht einberufen. Die sollte als Bundestagspräsidentin losgelöst über alle, für alle da sein, wurde aber wohl intern von ihrer Partei an die Leine genommen und hat gesagt, das machst du nicht. Und dann könnte man jetzt von außen den Bundestag noch konstituieren, wenn mindestens 25% der Abgeordneten sagen, wir wollen. Und die AfD hat 24,1% an Sitzen, 20,8% an Stimmen, 24,1% an Sitzen. Und die hätte jetzt mit der Linken zusammen, hätte die bei der Frau Baas fordern können, du musst konstituieren. Und da hat die Linke gesagt, nee, machen wir nicht. So, das heißt, den Kurs, den wir jetzt haben, haben wir Frau Baas und den Linken zu verdanken. So, also das muss einem ganz klar sein, dass hier ganz bewusst die Möglichkeit geschaffen wurde, das alte Parlament einzuberufen. Und jetzt darf man sich fragen, warum hat das Bundesverfassungsgericht nach legal und nicht legitim geurteilt? Legal hat es das durchaus gekonnt. Und wenn man sich die Bundesverfassungsrichter sich anschaut, gibt es auf der Seite des Bundesverfassungsgerichtes Lebenslauf davon. Und einige geben es ganz offen zu, wo sie herkommen. Und andere kann man dann übers Internet und Wikipedia und so nachverfolgen, aus welchen Parteien die stammen. Und die haben, also ich bis auf ein, zwei, vielleicht die aber auch, ich habe es noch nicht so gefunden, haben die alle ein Parteibuch.
Das ist ja schon die Kernfrage, warum also so, und sollten die überhaupt irgendeine Partei, egal von welcher,
haben
dürfen?
Sie haben dieses Parteibuch, weil es eine Richterwahlkommission gibt. Und diese Richterwahlkommission, die darf nur über Richter abstimmen, die vom Bundesjustizminister vorgeschlagen werden. Du kannst also nicht irgendeinen nehmen von außen, sondern der muss vom Richter kommen. Vom Justizministerium muss der vorgeschlagen werden und die Kommission ist paritätisch besetzt und dann sagt sich, ja, dann nimmst du den und dann wird den genommen und so weiter. Und damit kriegt man ausschließlich parteinahe oder sogar Parteimitglieder in die hohen Richterämter rein. Ganz einfache Geschichte. Und wie die dann sich verabschieden, wie unser Vorsitzender, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der Habart, der war stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU bis 2019 und wurde dann ohne Karenzzeit in den Senat gewählt durch den Richterwahlausschuss und gleichzeitig bekam er seinen Professor an der Uni in Heidelberg und konnte damit Professor Dr. Habart werden und der war vorher Wirtschaftsjurist. Der hat also noch nie im Leben ein Richteramt bekleidet. Ist als Wirtschaftsjurist dann da reingekommen und dann dauerte es 2 Jahre, glaube ich, ungefähr. Weiß nicht, wie lange es genau dauerte. Und dann hat man ihn zum Präsidenten vom gesamten Gericht gemacht. Erst war er also da im ersten Senat, glaube ich, drin als Teil und dann haben sie ihn zum Präsidenten gemacht. Da sieht man also, ein eindeutiger Parteigänger ist jetzt Chef des Verfassungsgerichts und mich wundert es nicht, dass dann das Votum so ausgegangen ist, dass der Alte nochmal tagen durfte. Also wundert mich nicht.
Ich finde sowieso, also die Parteien, egal welche, das finde ich, das hat sich in den letzten Jahren so extrem entwickelt, diese Überideologisierung. Und ich habe das Gefühl, es wird immer noch schlimmer. Und ich glaube, dass das halt echt schwer wird mit diesen, ja auch mit diesen ganzen Parteisoldaten. Ich denke mir das auch mal, wie kann man eigentlich noch Respekt vor sich selber haben, wenn man sich jetzt zum Beispiel das wieder anschaut. Die haben ja alle einen ganz tollen Wahlkampf gemacht oder einen ganz ordentlichen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, gut, die FDP, das war ja eh schon vorher ein,
mit Ansage,
mehrmals tot das Kind, das im Boden gefallen ist. Aber auch bei der CDU, das war jetzt ja nicht so ganz verkehrt. Sei mal, auch ein Söder, der hat einen Wahlkampf gemacht wie König Ludwig und dann stellt er sich 3 Wochen später hin, alles über den Haufen geworfen und ich musste fast lachen, als Söder gesagt hat zum Koalitionsvertrag, das ist Politik, jeder Satz ist Politik pur. Und wo ich mir denke, wenn ich jetzt in der CSU bin, wer nimmt denn so einen Scheiß ernst?
Ja, es war Politik pur.
Ja, aber halt
im negativen Sinne. Ja.
Also es ist schon echt echt spät. Die FDP, glaube ich, können wir uns darauf einigen. Ich muss sagen, ich bin auch mehr als bedient.
Ja, genau.
Gut, ich glaube auch, das hat auch keinen Sinn mehr, sich mit der Partei zu beschäftigen. Ich glaube, da muss was Neues entstehen.
Es gibt jetzt was Hochinteressantes. Der Herr Lindner ist jetzt ja Vater geworden. Deshalb nimmt er sich da wahrscheinlich ein halbes, ein ganzes Jahr Auszeit. Wo geht er dann hin? Da weiß man dann, wo das Geld herkam. Also das wird eine hochinteressante Frage, wo der ankommt. Ne? Da kann man dann ein bisschen wieder der Politik die Maske runterziehen und schaut, wo das Geld dann herkam, weshalb die wie wo abgestimmt haben, wird interessant. Aber ich erwarte jetzt von unserer Politik nichts, sondern nur ein ganz bestätiges, langsames Abwärtsgleiten in immer schlechtere Zustände. Also dass jetzt da hunderte Milliarden investiert werden, es gibt einen Boom in der Wirtschaft. Die Investitionen des Staates gehen immer schlecht, laufen immer schlecht. Und wir werden damit gerade so unser BIP auf Null halten können. Sonst wären wir schon, wir sind ja jetzt das dritte Jahr eine Rezession. Und sonst würde die Rezession jetzt ganz deutlicher werden. Und mit diesen Staatsinvestitionen, mit den zusätzlichen Beamten, die jetzt geschaffen werden. Die letzte Ampelregierung, glaube ich, hat 11.700 Stellen zusätzlich geschaffen. Die meisten Stellen in Ministerien wurden im Wirtschafts- und im Außenministerium geschaffen. Wer hätte das gedacht?
Und sie waren
aber auch Hilfe benötigt, muss man sagen.
Ja.
So, und da sehe ich das also ganz, ganz langsam abwärts. Und das werden wir so wie Frankreich, die ja auch extrem stark in öffentliche Struktur gegangen sind und damit ihr BIP so ungefähr halten können und dabei sich stark verschuldet haben. Genau das ist die Blaupause für uns.
Aber die Infrastruktur, das muss ja der Staat machen. Also das machen wir jetzt wir auch nicht als Privatunternehmen. Also das Problem ist ja, dass der Staat eigentlich das, für was er zuständig ist, extrem verschlafen hat die letzten 20, 30 Jahre. Energie, Infrastruktur, Bildung, Sicherheit. Ja. Da muss ja schon Geld reinfließen jetzt, oder? Weil, ja. Aber die Frage ist...
aber ich glaube, die Bildung ist genauso, wie Sie sich das vorstellen. Vielleicht zu wenig Genderstellen,
ja.
Aber weiß nicht. Ja, sie haben 228 Lehrstühle. Da werden permanent Leute, kommen da raus mit Abschluss. Für die müssen wir alle Stellen haben. Die können ja nicht jetzt irgendwie Taxi fahren. Früher hat man gesagt, was machen Historiker?
Ja, die Germanistikstudenten, ja genau.
Oder Germanistikstudenten, genau.
Kommen wir kurz zu Trump und den USA.
Ja, genau, wichtig.
Was gefällt dir denn an Trump nicht?
Was mir an Trump nicht gefällt, ist, dass er seine erste Amtszeit verschlafen hat. Er ist da reingestolpert.
Er hat ja selber nicht so richtig damit gerechnet anscheinend.
Ja.
War ja auch eine Überraschung.
War für manche eine Überraschung. Ich habe damals gesagt, er wird's. Ich habe auch das zweite Mal gesagt, er wird's.
Ja, beim zweiten Mal, gut, war es jetzt keine... Ach so, gut, beim zweiten Mal, jetzt beim dritten Mal.
Beim dritten Mal
war es jetzt nicht mehr so große Überraschung.
Also, dass er an der Stelle nicht ordentlich vorbereitet war, dass er dort... die Republikaner noch nicht sich auf ihn eingestellt hatten. Am Anfang war ja sogar Fox News gegen ihn. Und so, das war also für ihn eine sehr, sehr schlechte Position, wo er eigentlich den Job nicht hätte annehmen sollen, hätte dem anderen überlassen müssen. Aber die 4 Jahre Biden hat er sehr, sehr gut genutzt, um hier die Partei zu einen und die Strategie auszubauen. Und jetzt heißt immer, der arbeitet so erratisch und das... macht er heute dies und morgen macht er das. Der hat alles angekündigt. Der hat alles angekündigt. Das kann ja gar nicht sein. So, und dann Peng macht das, ne? Was? Der macht's jetzt doch. So, und auf einmal sagen die, das ist der erratisch, der macht das. So, nee, hat er alles angekündigt und macht das. Und auf einmal, jetzt habe ich gelesen, haben sie an der Grenze zu Mexiko haben sie keine Demonstranten mehr. Weil er jetzt intern schon die ganze Finanzierung von den NGOs gekappt hat. Jetzt haben die NGOs kein Geld mehr, um Demonstranten dahin zu karren. Jetzt wird also dort nicht mehr demonstriert. Und es kommt auch fast keiner mehr. Warum? Weil sie 10.000 Soldaten an der Grenze haben. Ja, nicht die Amerikaner, die Mexikaner. Da haben die Mexikaner gesagt, du kriegst jetzt ganz dicke Zölle oder du stellst den Übergang ab. Und dann haben die Übergang abgestellt.
Dazu, ja, okay. Er ist ein Dealmaker, er ist ein knallharter Verhandler, böse Zungen sagen Mafioso-Methoden, ist auch wurscht, das kann jeder nennen, wie er will. Das ist ja noch, kann man sagen, ja, das ist halt der Politikstil. Mhm. Aber findest du jetzt ernsthaft diese Zölle nicht bedenklich, wenn dann doch eine Ideologie dahinter steckt? Man ist ja besessen im Team Trump, Navarro zum Beispiel, oder auch Bannon von früher schon, man ist ja besessen von China und will da ja auf jeden Fall China nicht vorbeiziehen lassen. Also jetzt diese Spirale, die sich da hochschaukelt, wenn das wieder wegverhandelt wird, okay, aber siehst du da nicht eine Restgefahr, dass die das wirklich ernst meinen? Und ist du als Liberaler, sind so Zölle nicht absolut schwachsinnig?
Also vor allem eine Zollexplosion? Mich als Liberaler mit starken Tendenzen zum Libertären ärgert jeder Zoll. Also ist von Grund auf komplett verkehrt. Aber ich akzeptiere das, was die USA gerade machen. Und da können wir vielleicht jetzt mal auf das erste Bild eingehen.
Gerne.
Da habe ich mal die Zahlen seit 1970 für die USA rausgesucht. Und da sehen wir jetzt drei Kurven. Die blaue ist das BIP. Und ich habe es nicht so mit Prozenten und so. Man muss ja immer 100 abziehen und so. Ich mache das mit Faktoren, so naturwissenschaftlich. Und da habe ich das Jahr 2015 auf 1 gesetzt. Und da schneiden sich nun alle drei Kurven genau, weil ich dort auf 1 gesetzt habe. Die müssen sich da schneiden. Und da sieht man, dass im Bereich vor 2015 das BIP immer über der Geldmenge M2 lag, also das ist das leicht verfügbare, schnell bewegliche Geld, und immer über den Schulden lag. Und dann ging es weiter, dass das BIP nicht mehr so stark stieg, aber die Geldmenge stieg sehr stark und die Schulden stiegen noch stärker. Das ging also ganz, ganz weit nach oben.
Hier sieht man und Corona oder wie es dann nochmal schön oben
weggaloppiert. Das war jetzt 2020. War auch dann Corona, aber vorher ging es also auch schon hübsch rauf. Und die USA haben gelebt, als ob es keinen Morgen gäbe und die Schulden nun überhaupt kein Problem ausmachen würden. Und jetzt bin ich mal hingegangen und habe diese letzten Entwicklungen seit 2015 bin ich hingegangen und habe diese 2015, 2020 und 2025 an BIP und an Schulden, hier BIP jetzt in blau und Schulden in rot, aufgezeichnet. Da sieht man so ein bisschen Doppelkurven und so ein paar Hackel. Und dann habe ich exponentiell die Sache extrapoliert. Und da sieht man jetzt die rote Schuldenkurve, die also ab dem Punkt 2025, die ich auf 1 gesetzt habe, nach oben geht. Das heißt, bis 2040 haben wir einen Faktor 2,7. Das heißt, da liegen wir dann locker bei 100 Billionen US-Trillion an Schulden. Und das BIP bleibt zurück. Und ich bin persönlich jetzt der Meinung, dass wir jetzt in eine Rezessionsphase kommen, weil der SAM-Indicator jetzt angeschlagen hat. Und sich jetzt wohl hat sich schon vor der Wahl von Donald Trump, hat er schon getriggert. Das heißt also, diese kommende Rezession ist auf die Vergangenheit zurückzuführen und nicht auf das, was Trump macht. Wobei Trump jetzt die Sache
Er ist ja der Auslöser jetzt.
Ist schon ausgelöst. Die Fed musste schon senken. Also das Ding ist schon ausgelöst. Es geht schon runter und er gießt jetzt ein bisschen Öl ins Feuer. Also das kann man deutlich sagen. Und jetzt kann man sich dann mal die Schulden der USA auf dem dritten Bild anschauen. Oder beziehungsweise die Zinsen zu den Schulden, wie die jetzt explodiert sind. Und wenn jetzt die Inflation hochgeht, dann muss die Zentralbank die Zinsen erhöhen. Dann wird die Zinslast für den amerikanischen Staat kaum noch tragbar. Und das geht dann in etliche zig Prozente des Bruttoinlandsproduktes, müssen die dann für Schulden bezahlen. Das ist ein untragbarer Zustand für die USA. Aber wir können ganz deutlich sehen, wenn er nichts macht, dann knallt's.
Also irgendwann ist es wahrscheinlich, dass es...
Einer der US-Präsidenten muss etwas tun. Und während also Biden jetzt noch hurtig Geld und raus gefeuert hat ohne Ende und Helikoptergeld geworfen hat und NGOs finanziert hat, auf der Welt mit dem Füllhorn rumgelaufen ist und die Schulden erhöht hat, das große Problem, jetzt kann man sagen, na gut, da geht der Dollar halt drauf, die Amerikaner ist ja wurscht, ne? auch wenn es die größte Volkswirtschaft der Welt ist, aber sie stellen auch die Weltreservewährung. Und wenn die Weltreservewährung in Orkus geht, dann sind wir alle dran. Und das nennt man dann Great Reset.
Aber was ist jetzt der Sinn der Sache? Also okay, fairer Punkt, man sieht, dass es Fehlentwicklungen gibt und wenn man jetzt mal logisch denkt, das hast du ja gerade gezeigt, irgendwann gibt es eine neue Krise, ob das dann die Finanzkrise ist, ob es der Häusermarkt ist oder irgendwas ganz was anderes. Im Zweifel wird es irgendwann eine geben. Aber was bringt jetzt, Trump sticht jetzt die Blase an, hast du vorher gesagt. Und dann gibt es jetzt eine Rezession und danach kommt, dann wird ein neuer Präsident gewählt und der schmeißt wieder neue Schulden drauf. Und dann sind wir quasi wieder da, wo wir davor, also im Zweifel würde ich jetzt einmal die These aufstellen.
Aber es geht um ein prinzipielles Problem. Die Amerikaner sind die größten Außenhandelsdefizitäre, Handels- und Leistungsbilanz, die größten negativen. Und das müssen sie auch sein, weil das Geld für die Weltreservewährung muss ja durch Schuld erzeugt werden. Einer muss der Schuldner sein und die anderen, die ins Land reinliefern, die halten das Geld. So, das heißt, die Chinesen halten 750, 800 Milliarden US-Dollar T-Bills und die Amerikaner haben im Prinzip das Negative, halten die Schuld dagegen. Und jetzt muss man diese Handelsbilanz ausgleichen. Und das kann man machen, indem man jetzt sagt, man zieht zu Hause die Handbremse an, dass man nicht mehr so viel importiert, setzt die Leute auf Diät. Das wollen die Amerikaner nicht, das hassen sie. Das heißt, man kann jetzt hingehen und sagt zu den anderen Ländern, ihr müsst von uns jetzt was abkaufen. So, und das sind jetzt die Zölle, die diese absolut negative Handelsbilanz wieder auf Vordermann bringen sollen. Der Chinese hat im Abstand die größte positive Handelsbilanz. Danach folgt Deutschland mit 200 Milliarden und die Chinesen haben, ich weiß nicht wie viel, 1, und die USA haben 1, negative Handelsbilanz und die nächsten danach sind Kanada, glaube ich.
Aber ist das wirklich ungerecht? Ist das jetzt ein großes Problem? Weil, ich sag mal,
sag's mal so, der eine macht es und der andere hat es machen lassen. Dann der Begriff Merkantilismus stammte aus dem 16., 17. Jahrhundert und da hat man zugeschaut, dass manche Länder so viel rausgeliefert haben, wie sie konnten und dafür Geld kassiert haben und sich damit ja über andere erhoben haben. Und ein ordentlicher libertärer Gedanke bedeutet, man handelt nur das, wo es Win-Win-Verhältnisse gibt. Anders macht man keinen Handel. Und den Amerikanern hat man das durch ihre militärische Stärke, durch ihre Dominanz durchgehen lassen, dass sie auch nicht Win-Win-Verhältnisse beim Handeln hatten. Aber die waren negativ für sie. Sie waren jetzt nicht positiv für sie. Den Positiven, den Win hatten die Chinesen. So, und jetzt muss man zuschauen, dass man irgendwie diese Handelsbilanzen ausgleicht. Das kann man im Holzhammer machen, indem man sagt, alle Handelsbilanzen müssen mit Gold gedeckt werden. Das war bis 1914 ungefähr so. Und dann bremst sich das schon ein. Aber das würde den USA einen Haufen Probleme geben. Deshalb sagt er, jetzt muss man erstmal intern die Verschwendung weghaben. Doge-Ministerium, Illegale raus. Das bedeutet, die Illegalen haben ja gearbeitet. Das heißt, auf die Jobs kommen die Arbeitslosen drauf. Und die Arbeitslosenquote in den USA ist ja keine absolute Quote, sondern immer nur die Veränderung, ist ja die Ableitung davon. Das heißt, da gibt es genügend, die ersetzen können. Der will zwischen 10 und 30 Millionen ausschaffen, wie der Schweizer sagt. Das heißt, die Arbeitslosenunterstützungen und so weiter gehen dann zurück. Das heißt, intern kann man ganz schön viel Geld sparen. Dann Drill, Baby, Drill. Öl und Gas bohren bis zum geht nicht mehr, weil dann muss es aus dem Ausland nicht kaufen, reduziert die Handelsbilanz schon wieder.
Gut, da haben sie ja genug eigentlich.
Ja, mal gucken, wie lange das läuft. Im Golf von Mexiko liegt viel. Wir haben auch, im Norden liegt Gas, Schiefergas, wollen wir nicht.
Aber wir haben kein Öl.
So, wir haben kein Öl. Und all diese Maßnahmen, wo immer man guckt, dienen dazu, die Handelsbilanz zu reduzieren, die Schulden zu reduzieren, die Zinslast zu reduzieren. Und da ist Trump konsistent. Das wollen unsere Medien nicht wissen. Das wollen die nicht hören. Weil unser Kurs ja genau Schulden machen ist, Geldmenge ausweiten. Das ist ja unser Kurs und unsere Medien reflektieren ja Regierungskurs. Das wollen die nicht hören, was er macht. Im Prinzip ist das richtig, weil dann der richtige Knall vielleicht später nicht mehr kommt, wenn sie auf ein ausgeglichenes Handelsbilanz, Leistungsbilanz hinkommen, Defizit null. Wenn sie da hinkommen, ist das Weltsystem gerettet. Wenn nicht, haben wir uns so lange Zeit erkauft, bis das alternative Welthandelssystem mit Welthandelswährung, BRICS Pay, ist jetzt in Betrieb. Ich war in Dubai, als gerade der erste Verkauf von Abu Dhabi an China an Öl nicht mehr in US-Dollar stattgefunden hat. Mhm. Und dann kam der Mohammed Bin Saud, kam dann und hat gesagt, er kündigt den Petrodollar auf. Und er macht jetzt auch hurtig Geschäft am US-Dollar vorbei. Noch ist der US-Dollar absolut dominant auf der Welt. Aber vielleicht kriegen sie ihn runter. Und Trump hat ja gesagt, wer sich immer vom US-Dollar abwendet, 100% Zölle. Da sieht man, er will die so lange halten, wie er nur kann, bis er auf Null ist. Also das ist für ihn eine riesige Gefahr.
Also wenn du meinst, er will das alles zusammendampfen, aber den Dollar will er natürlich, den will er ja auch
nicht als Weltreserve,
aber er will ihn natürlich nicht ruinieren.
Er will ihn nicht ruinieren. Das ist, klar, wenn er den Dollar ruiniert, ruiniert er das Land. Das mag dann zerbrechen.
Ja, und auch die globalen Finanzmärkte.
Und die globalen Finanzmärkte alle. Insofern denkt Trump ein deutliches Stück weiter. Es ist nicht erratisch, ich mache heute das und morgen macht er das. Das hat einen absolut geraden Kurs. Ich bin mir sicher, dass da ein Haufen Wirtschaftswissenschaftler aus der konservativen Ecke dahinter stehen. Und jetzt heißt es, ja, die Wissenschaftler fliehen aus USA. Na, vielleicht sind das Klimaforscher und Genderwissenschaftler. Also das könnte schon sein. Also ich sehe den Kurs als risikoreich. Unbedingt. Ich sehe ihn als gefährlich für ja die Depotwerte deiner Zuseher, für mein Depot auch. Aber ich sehe ihn als zukunftsweisend, dass ich am Ende vielleicht schon mein Depot überhaupt was behalten darf. Wenn ich hier irgendwelche Regierungen mit Central Bank Digital Currencies und Goldverbot und so weiter, mir das alles abzocken. Also ich sehe das durchaus positiv, wenn man es unter dem Gesichtspunkt sieht.
Gut, es muss ja vielleicht auch nicht ganz so schlimm kommen. Also es ist ja vielleicht, kommt man auch so einigermaßen durch. Jetzt ist ja sowieso die Frage mit den Zöllen, zum Beispiel mit China. Das ist ja die Frage, also da sind wir jetzt bei 145%. Wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, dass jetzt der Handel, dass jetzt oder auch bei uns, wenn wir jetzt morgen gar nichts mehr aus China kriegen, ob das jetzt Rohstoffe sind oder günstige Produkte, wird es wahrscheinlich düster. Da muss ich nochmal nachhaken, weil du gesagt hast, China hat da exklusiv davon profitiert. Klar, China hat einen tollen Aufstieg, aber China, wir haben doch auch von China profitiert. Allein schon die ganzen Leute, die aufsteigen, die konsumieren ja auch. Die kaufen unsere Autos, die kaufen iPhones von den Amerikanern, die kaufen Nikes. Also in Shanghai ist ja, wenn man durch die Innenstadt läuft, da ist ja quasi alles westlich. Also ob das Starbucks ist, ob das, wie gesagt, iPhones sind.
Aber asymmetrisch. Der Westen hat davon nicht so viel profitiert wie China. Jetzt kann man sagen, die haben so viel nachzuholen gehabt, das ist in Ordnung. Man muss denen ja helfen, dass die da hochkommen. Was sollen die im Dreck leben? Aber irgendwann ab einem gewissen Punkt sollten die Handelsbilanzen ausgeglichen sein. Wir hatten früher die Möglichkeit, so als Touristen haben wir das ganze Geld, was wir eingenommen haben, haben wir dann nach Italien gefahren, nach Spanien gefahren, haben da Urlaub gemacht. Da war so ein Gegenwert. Aber wo sind denn diese Gelder angekommen? Die sind ja nicht bei unseren Bürgern angekommen. Der kriegt ein billiges Phone und wenn er sich ganz tief in die Tasche greift, kriegt er auch ein iPhone. Aber am Ende sind seine verfügbaren Einkommen so eingeschrumpft, dass er sich noch nicht mal mehr jetzt ein Wohnungseigentum leisten kann. Das schafft er nicht, weil einfach sein Netto so knapp bemessen ist. Das heißt, wo ist das Geld hin? Und das Geld haben die globalen Konzerne kassiert. Und von diesem Globalen haben die Globalisten profitiert. Jetzt im negativen Sinne Globalisten, die bei uns keine Steuern bezahlen. IKEA 1%, Apple auch nicht mehr, Google sowieso nicht. Die haben davon riesig profitiert und damit ja dem Bürger nichts gebracht, aber auch dem Chinesen nichts gebracht. Das heißt, da sind Konzerne und die schimpfen jetzt am lautesten.
Jetzt ist die Frage, was ist deine Prognose für die Weltwirtschaft? Denn eins, du hast es vorher gerade selber angesprochen, die Chinesen halten ja sehr viele US-Staatsanleihen, Dollar und alles. Die Frage ist, was Trump da gerade macht. Man sieht ja schon, die Märkte spielen da nicht so recht mit. Es ist natürlich auf der einen Seite die Märkte, die wollen halt auch im Zweifel gerne in Ruhe gelassen werden und jetzt keinen, der das komplett da umbaut. Das ist der eine Faktor. Und zweitens, China kann natürlich auch Druck machen, wenn man Anleihen auf den Markt wirft, dann gehen die Zinsen hoch. Das ist ja genau das, was Trump nicht brauchen kann. Ja. Das wissen sie ja auch. Also glaubst du, dass es sich da vielleicht verzockt, verpokert? Also dass China gerade eine Diktatur oder das, wie man China auch immer nennen will, sitzt da im Zweifel auch am längeren Hebel. Glaubst du, da verzockt er sich gerade ein bisschen oder wird das ein schöner Deal am Ende?
Er ist ein Getriebener. Also das glauben die Leute nicht, aber Trump ist getrieben, weil er das Land tatsächlich retten will. Und er will es nicht auf dem Opfer des Globalismus aufopfern.
Dass er das gut meint, das glaube ich auch.
Und wer am Ende am meisten schimpft, ist der, dem am meisten in die Tasche greift. Barack Obama hat jetzt gesagt, man muss als Widerstand gegen die Regierung üben. Ne? Also sieht man, da läuft das Geld hin momentan. Und die Chinesen haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Die haben also einmal jetzt das Tempo, mit dem sie ihre T-Bills, also ihre US-Staatsanleihen abbauen, haben sie erhöht. Und sie gehen jetzt hin und jetzt hast du irgendein Land auf der Welt, ja, ich will es kein Land nennen, aber irgendein kleines Land auf der Welt, was bei den USA verschuldet ist, über das IWF oder Weltbank oder wie auch immer. Und die müssen jetzt ihre Kredite zurückbezahlen. Jetzt geht China hin und sagt, ja, ich habe hier Dollars für dich, mit den Dollars zahlst du das zurück. Und deinen Kredit nimmst du jetzt in Renminbi auf. Wird gemacht, passiert, erzählt kaum jemand. Aber die Chinesen sorgen dafür, dass die Länder jetzt rüberfallen ins andere Lager. Das ist die Möglichkeit, die China hat. Auf der anderen Seite hat China doch eine relativ gute Binnenkonjunktur mittlerweile aufgebaut, die früher nicht so da war.
Die schwächelt aber schon auch. Also die ist natürlich besser, aber...
Aber wenn die 1% schaffen, das ist so viel wie bei uns die ganze Bundesrepublik an Einwandkonsumenten. Ne? Also die schwächelt zwar, aber ist auch nicht mehr so schlecht, dass sie da so mehr reintun können. Und jetzt ist die Frage, was tut den Leuten mehr weh? Dass sie Hightech-Güter nicht bekommen. Die Chinesen haben jetzt die ersten eigenen Rechner mit eigenen Chips gebaut. Und alle Regierungsstellen dürfen nur noch 100% chinesische Rechner bauen mit CPUs, damit da CIA und sonst wer nicht mit drin hängt, um dass die dort aufbauen. Jetzt haben die ihre eigene KI aufgebaut. Die haben ihre eigenen Grafikkarten aufgebaut mit den KI-Funktionen drin. Also an der Stelle kommen sie schon weiter. Sie haben ihre eigenen Satelliten, ihre eigene Raumstation. Also da läuft eine ganze Menge. Jetzt kommt ihr Flugzeug, ihr C919. Da hat, glaube ich, jetzt irgendeiner hat unvorstellbar. Ja, Ryanair macht einen Deal mit denen, glaube ich, jetzt. Also auch dort finden sie andere Kunden. Und die Frage ist, wie läuft es in USA, intern in USA weiter? Die große Wählerschaft von Trump, aus meiner persönlichen Sicht, sitzt doch eher weiter unten im Blaumann und nicht im weißen Hemd, ne, an der Wall Street oder in Kalifornien. Und wenn er es schafft, diesen Blaumann das Leben besser zu gestalten, Spritpreise sind ein Minimum, Illegalen kommen raus, es gibt mehr Mietwohnungen für sie, Mietwohnungsmarkt sinkt im Preis, Inflation ist wieder runter, Lebensmittel können im Land hergestellt werden. Wenn er denen hilft, dann kann er den Oberen schon ganz schön schaden, bis seine Wählerschaft ihm davon geht. Ne? Und er muss bis, sagen wir mal, Mitte 2026 sind die nächste Wahl vom Repräsentanten auf die Hälfte, glaube ich.
Kongress dann, oder? Oder sind sie Repräsentanten?
Ja, und ein Teil vom Senat auch. Ja, also dann Kongress. Und da kommt es dann darauf an, wie viele jetzt von denen sagen Wirtschaft, weil wer unterstützt denn Trump? Aus meiner persönlichen Sicht sind das konservative Milliardäre, die sehr US-zentriert sind. Die globalen Milliardäre, die nicht, aber die. Und vielleicht haben die innerhalb der Repräsentanten, Republikanern, eine so große Bedeutung, dass sie das dort halten können, dass ihm das da nicht so schwer eingeht, dass es da nicht nur an die Börse geht. Ich möchte sagen, die meisten, die an der Börse so täglich jonglieren und so weiter, schaut man sich Sandra Navidi an und so, die sind alle streng demokratisch, weil dort Globalisten die Fang-Aktien laufen und so. Und deshalb gibt es dann auch den Unterschied zwischen Team Musk und Team Trump.
Wo würdest du dich einordnen?
Ich bin beim Team Trump, auch wenn ich Tesla fahre. weil einfach ich die größere Gefahr sehe, das Zusammenbrechen des Weltfinanzsystems, der Reservewährung, als jetzt die Gewinne der Megakonzerne, die halten auch schon mal 2 Jahre Verlusten aus. Also wenn Google 2 Jahre, können 10 Jahre Verlusten machen, Google, bevor sie
weg sind. Gut, die müssen erstmal einen Verlust hinkriegen.
Ja, genau, das müssen sie erstmal schaffen. Nicht so einfach. Ja.
Also du sagst Weltwirtschaft, eine Rezession.
Deshalb gibt es einen Bärenmarkt, weil der muss da durch.
Ich halte dagegen. Ich sage, wir stehen am Jahresende höher.
Ja, hoi.
Mal schauen. Aber mal schauen. Leute, kommentiert mal, wer, ob ihr Team Horst. Wir sind uns ja in vielen Dingen einig.
Ja.
Gut, manchmal, du bist, aber ich finde das trotzdem spannend, deine Überlegung. Du bist natürlich ein bisschen negativer als ich, aber ich sehe die Probleme ja auch. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, es ist ja alles ganz
toll. Wenn jung ist, muss man sich noch fitter halten und positiver die Zukunft schauen. Ja. Aber wie gesagt, also mein Goldpuffer hält dagegen.
Ich habe auch Gold, ja. Das läuft gerade gut.
Der hält dagegen. Bisschen
weniger als du, aber ja, das Depot säuft dann nicht komplett ab. Wie viel ist dein, du hast 30%?
Ja, ich glaube, war sogar ein bisschen mehr gewesen. Jetzt, ist er wieder gestiegen.
Ja,
ich rebalance ja nicht. Ne?
Tesla, Vielleicht noch ganz kurz. Das ist ja auch eine Belastungsprobe. Also man merkt ja auch, Elon hat zuletzt ein bisschen, ich will nicht sagen, er zurückgerudert, aber er hat zumindest sich ja gegen Navarro klar positioniert, gesagt, dumm wie ein Sack Ziegelsteine. Ja, ja. Also da haben ja viele von Anfang an gesagt, Trump must, das kann eigentlich fast nicht gut gehen. War ja fast schon romantisch am Anfang, die Best Buddies. Jetzt ist da so ein bisschen Eiszeit.
Ja, und zwar jetzt kommt er an den Punkt, wo es halt um die globalen Konzerne geht, im Gegensatz zu dem kleinen und Mittelstand, für den Trump steht. Und wenn du dir jetzt den Aktienkurs von Tesla anschaust, die letzten 12 Monate, dann geht der eigentlich einen schönen Trend hoch. Dann kommt der politische Peak.
Mhm, dann der Absturz.
Dann der Absturz. Und wenn du jetzt weiter guckst, geht er wieder so weiter. Also du kannst gerade durchliegen. Da ist die politische kurze Börse. Und jetzt geht's mit Tesla weiter. Ja, es werden keine Autos mehr verkauft. Alles zusammengebrochen. Wieder von den Medien einen Schmarrn erzählt. Gerade ist das der Modellwechsel vom meistverkauften Modell. Vom Model Y ist jetzt das neue Modell Juniper rausgekommen. Das alte ist runtergefahren, das neue fährt gerade hoch. Natürlich kommt es zu einem Einbruch dabei. Ne?
Tesla ist ja abgestürzt auf Platz 1 bei den...
Ja genau, Platz 1 abgestürzt. Ja. Also insofern, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Tesla auch jetzt diesen extrem langen Aufwärtstrend nicht mehr halten kann. Dass er jetzt im allgemeinen Bärenmarkt dann auch nachgeben muss.
Du bist nicht mehr investiert, oder?
Nee. Also ich bin von meinen Einzelaktien bis auf ein paar Goldminen bin ich eigentlich jetzt in ETF komplett umgeschwenkt, habe das ziemlich global balanciert und fühle mich damit weitaus besser und ich muss lange nicht mehr so oft da drauf gucken. Mein Kupferzock habe ich auch beendet, lief gar nicht so schlecht. Jetzt geht's Kupfer wieder runter.
Ja gut, natürlich Rezessionssorgen, ja, klar. Ja. Also ja, haben wir das festgehalten. Jetzt kommt noch eine Frage, ja, die, wenn du schon da bist, muss ich das noch ansprechen. Es ist ja schon bedenklich, da haben wir auch vor ein paar Monaten drüber gesprochen, das Thema Krieg und wie sieht das Ganze aus jetzt mit Schwarz-Rot. Es gibt ja wirklich bekannte Experten, das sind jetzt keine durchgeknallten, sondern zum Beispiel Sönke Neitzel, der ist ja den... Wäre gerne wie ich früher, ich habe immer früher diese ganzen Dokus geguckt auf ZDF, die Deutschen und Krieg und alles, was mit Historie, mit Geschichte zu tun hatte. Und da zum Beispiel Sönke Neitzel ist da auch oft aufgetaucht. Das ist ja selber so wirklich Mainstream. Also keiner, wo man sagt, oh, das ist ein Spinner. Der sagt ja mittlerweile zum Beispiel, der letzte Sommer in Frieden. Also das sind jetzt, sag ich mal, Mainstream-Experten oder wie man die auch immer nennen will. Bereitet dir sowas Sorge? Also wie schätzt du das ein, dass jetzt mittlerweile schon, ja, das hätte man sich vor 5 Jahren nicht vorstellen können, dass sowas im deutschen Fernsehen einfach mal so diskutiert wird und dass da viele schon echt eine Gefahr ausrufen, dass dass wir angegriffen werden. Also das hätte ich mir ehrlich gesagt vor 5 Jahren nicht vorstellen können.
Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin.
Ich werde nicht hingehen.
Das ist
so hoffentlich auch nicht.
Das war Bertolt Brecht. Und den zweiten Halbsatz vergisst man. Was wäre das furchtbar, hat er gesagt. Dass man sein Land nicht verteidigt. Das ist eine ganz alte Zeit. Und heute ist es so, dass die Leute doch, also ich sag mal, wenn man 5% Leute, die für den Krieg sind und auch dahin gehen würden, findet, ist das schon viel. Und ich glaube einfach mangels Interesse der Bevölkerung. Der Staat wird versuchen, jede Menge zu tun, sehe ich auch so. Da sind eine ganze Menge Leute, die wollen, die scharren mit den Hufen. Aber ich glaube einfach, sie können nicht. Und vor allem, wenn man gesehen hat, wie die 100 Milliarden für Herrn Pistorius ihm unter den Fingern zerronnen sind und nichts damit passiert ist. Da gab es einen Herrn vom militärischen Abschirmdienst, also Militärgeheimdienst von Deutschland, der hat gesagt, wir gingen davon aus, dass der Krieg bis 2029 dauert. Ah, wie?
Ich dachte, also ihr wollt, jetzt.
Ihr wolltet alle für Frieden sein und so. Nein, also die hat man wohl gezündelt und dahinter steht der große Thema, man will den Russen schwächen an der Stelle und das auf dem Rücken der mit dem Personal der Ukraine und dem Geld der Europäer. Das ist der Plan, den man da gehabt hat. Und jetzt hat Trump das vollkommen richtig gesehen, hat gesagt, wenn wir das Geld abstellen, dann bricht das alles zusammen, dann hört es auf.
Aber, bislang hat er es noch nicht geschafft.
Ja,
da war ich mir eigentlich auch sicher, dass der das wirklich nach
zwei Wochen... Da haben die USA den falschen Termin genommen, weil der Russe sieht jetzt... Das ist alles ausgehöhlt, Personal ist knapp und. Und jetzt will er dann die Grenze ziehen, so wie er sie haben will. Das ist das, was gerade noch passiert. Die Menschen sterben, weil die Grenze so gestaltet werden soll, wie er sie haben will. Und das heißt, die 4 Ostoblaste und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar Odessa, weil da irgendwie so ein Gründungsmythos der Historie der Russen da mit Odessa drin ist, ne? Der russische Kiew und so. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe die Rede vom Präsident Putin mir angehört gehabt damals mit Tucker Carlson, da hat er über die Geschichte da gut ausgeholt. Ja,
das ist komplett, da kenne ich mich auch.
Das ist ziemlich gar nicht kompliziert. Und dass er da also erstmal die Grenze jetzt ziehen würde und dann sagt er so, jetzt ist er soweit. Ne? Also das, so sehe ich das. Und dass sie sich jetzt geeinigt haben, dass also da die Infrastruktur jetzt mal nicht platt machen, das ist auch eine gute Geschichte. Aber die Menschen sterben nach wie vor, ist eine schlechte Geschichte ist. Und die werden da die Grenze ziehen und zwar nach den ethischen. Man weiß ja kaum bei uns hier im Westen, dass es dort einen katholischen Teil gibt, das ist der Westen. Und es gibt einen orthodoxen Teil, das ist der Osten. Der orthodoxe Teil, der fühlt sich mehr nach Russland hingezogen. Da ist auch die primäre Sprache Russisch. Und der Westen, da spricht man Ukrainisch, aber auch Polnisch und Rumänisch und ich weiß nicht was noch alles. Ungarisch, auch eine Minderheit. Und dass dieser russischen Teil inklusive Krim, das würde sich einkassieren. Und dann sagt er, an der Stelle ist jetzt die Grenze in Ordnung. Und jetzt zu sagen, der steht morgen vor Berlin und dann zieht er durch bis zum Mittelmeer. Wie will er denn solche Nachschublinien halten? Das ist alles Käse.
Ja, ich halte das auch für absoluten Unsinn. Also dass jetzt Russland uns angreift.
Das ist Angstmache, damit die Leute sagen, ja, wir müssen in Rüstung investieren. Also hier läuft gerade ein Raubzug der Rüstungsindustrie gegen den Bürger.
Wobei man eins natürlich sagen muss, gehört eine halbwegs vernünftige Verteidigung nicht dazu?
Aber heutzutage auf einem ganz, ganz anderen Niveau als das. Jetzt unsere A400M-Transportflugzeuge, das ist für eine Integrationsarmee. In unserem Grundgesetz steht drin, wir verteidigen uns. Aber wir haben nicht Transportflugzeuge, um am Hindukusch unsere Demokratie zu verteidigen. Das ist aus meiner Sicht vom Grundgesetz nicht gedeckt. Und wir brauchen Dinge, die unsere Grenze beschützen. Und da braucht es dann eine breite Mobilisierung der Bevölkerung, so wie die Schweiz, dass irgendwo im Gemeindehaus die Waffen stehen und jeder geht 4 Tage im Jahr hin auf den Schießstand und hält sich da fit. Und dann braucht es dann eine kleine Berufsarmee dazu, die dann nachher alle die Leute organisiert. Dann braucht es Waffen speziell für die Verteidigung. Ein Raketenschirm hast du nicht gesehen, aber ein Panzer. Drohnen, schießt dir jeden Panzer ab. Also heutzutage geht es ja 1:1000. Für 1 Million kannst du einen Flugzeugträger für 1 Milliarde abschießen mit einer Hyperschallwaffe. Für 1.000 Euro für eine Drohne schießt du 10 Millionen Panzer ab. Ne? Also das ist höchstgradig asymmetrisch. Und da muss man nicht in die teuren Systeme investieren, sondern muss in die billigen Systeme investieren, weil dann der Gegner nicht kommen kann. Aber diese Theorie ist bei der Bundeswehr, die ist ja sehr, sehr konservativ, sehr alt aufgestellt. Und jetzt haben sie gesagt, wir brauchen Drohnen brauchen wir. Die Drohnenfirma, die wir im Nachbarort haben, Iffeldorf, die hat pleite gemacht, weil sie keine Drohnen gekauft haben.
Vielleicht.
Jetzt gehört sie Rheinmetall. Also die haben da schon ihren Deal gemacht.
Vielleicht, wenn wir zum Ende langsam kommen, die Frage auch, wie es ein bisschen versöhnlicher, rationaler wird. Ich bin kein großer Gregor Gysi-Fan. Ich finde es zwar unterhaltsam, aber ich glaube, politisch würde ich ihm jetzt in den meisten Sachen nicht zustimmen. Er hat aber eine gute Sache, finde ich, gesagt vor kurzem. Er gemeint, nicht jeder, der Frieden will, sollte als Putin-Versteher bezeichnet werden und nicht jeder, der aufrüsten will oder mehr Sicherheit will, sollte als Kriegstreiber bezeichnet werden. Das wird er vielleicht generell wieder ein bisschen mehr Sachlichkeit reinbringen und uns nicht gegenseitig, weil ich finde, beide Seiten schlagen da immer vielleicht ein bisschen zu viel Alarm, dass man einfach ein bisschen
von den Medien unterstützt. Hör dir an, was in den Medien kommt. Da kommt also nur die eine Seite vor, ne, in den großen Medien. Und nur hier auf dem alternativen Kanälen kommt nochmal ein anderer Ton. Ne? Das ist alles asymmetrisch.
Ja, also ein Medienproblem haben wir sicherlich. Also da würden auch generell natürlich liberale Stimmen ein bisschen mehr sicherlich nicht schaden. Horst, umso wichtiger, dass du hier bist.
Danke.
Und das hat wie immer Spaß gemacht. Danke dir.
Jo, bin gerne hier. Komm auch gerne wieder.
Immer ein Vergnügen und ich hoffe, ihr wollt Horst wieder sehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vielleicht dauert es ein paar Wochen, ein paar Monate, aber dann seid ihr auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir freuen uns sehr auf die Kommentare. Und schreibt mal, wer wird am Ende recht haben? Börse steht höher. Ich bin ja der naive Dauerbulle oder Horst, es steht am Ende des Jahres niedriger. Da bin ich gespannt. Horst, danke dir.
Dankeschön.
Und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.